Wir waren einmal in Chicago und zu einer Konferenz und dann hatten wir die Gelegenheit, Chuck Colson zu hören, der ja Schwierigkeiten bekam während der Regierungszeit von Präsident Nixon. Aber er kam dann anschließend im Gefängnis zum Glauben und der Herr hat ihn gebraucht und man hatte ihn eingeladen in dieser Feier der einer Missionsarbeit in Chicago zu sprechen. Da hat es Schwierigkeiten mit den Mikrofonen gegeben. Und um die Lücke etwas auszufüllen, hat er eine Bemerkung gemacht. Wenn es zu Mikrofonen käme, da hätte er ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Für die, die nicht im Bilde sind, es ging um die Kassetten, die aufgenommen waren, um Watergate, ja. Und da war er darin verwickelt und kam deswegen ins Gefängnis. Aber auch aus anderen Gründen kann man Schwierigkeiten bekommen. Es ist immer eine Prüfung, eine große Verantwortung, Gottes Wort weiterzugeben. Gestern Nachmittag, nachdem ich von einem Seminar in der Nähe Berns zurückgekehrt war, wusste ich immer noch nicht, worüber ich heute sprechen sollte. Vor Jahren hatte ich einmal in einem Kreis von jungen Menschen und unter anderem Römer 15, Vers 7 besprochen und nachdem ich an einer Stelle die Frage warum gestellt hatte, zu meiner Verwunderung erlebt, wie unfähig zum Denken diese angehenden Studenten waren. Das hat mich bedrückt. Darüber hatte ich mir dann anschließend eine kleine Notiz gemacht. Diese Notiz bekam ich kürzlich wieder zu Gesicht. Und ich dachte, dieselbe Frage könnte ich im gestrigen Seminar vorlegen. Es entstand dann auch ein fruchtbares Gespräch, so fruchtbar für mich, dass mir beim Überlegen am Nachmittag, als ich nach Hause gekommen war, der Gedanke kam, das könntest du sicherlich in Weil verwenden. Gestern Morgen ging ich so vor. Wir schlugen Römer 15, Vers 7 auf und ich las den Vers. Darum nehmt einander an und so weiter. Dann stellte ich die einfache Frage, warum sollten wir einander annehmen? Es war eine kleine Übung in aufmerksamem Bibellesen. Nach einer Bedenkzeit von einigen Minuten fragte ich verschiedene Teilnehmer persönlich von vorne, wie sie vorgegangen seien, um die Antwort zu finden. Das interessiert mich doch. Ich wollte wissen, wie man dachte. Einige hatten die voranstehenden Verse gelesen, zum Beispiel 1 bis 6. Um den Zusammenhang zu kriegen, weil sie erfahren hatten, dass der Zusammenhang wichtig sei für das Verständnis eines Verses. Eine Person hatte zunächst einmal einfach weitergelesen, mit Vers 8 weiter, was mich wundernahm. Warum? Weil das erste Wort in Vers 7 die Richtung der Antwort gibt, auf die Richtung weist. Darauf war eine Teilnehmerin gestoßen. Sie hatte das erste Wort bemerkt. Darum. Worauf dann das erwähnte fruchtbare Gespräch entstand. Als ich merkte, die hat's kapiert, dann habe ich mich weiter mit ihr unterhalten und dann entstand auch im Weiteren ein Gespräch. Was mir selbst aber besonders half, war die Bemerkung dieser Teilnehmerin, dass Vers 7 gleichsam die Zusammenfassung des Textes ab Vers 1 sei. Und daraufhin habe ich dann noch einmal selbst den Text überdacht. Und so wollen wir jetzt diesem entsprechend heute Morgen uns, so wer will, mit diesen ersten Versen befassen. Machen wir, wie wir es gestern machten. Ich werde keine Fragen stellen. Aber wir lesen Vers 7 zuerst und dann die Verse 1 bis 7. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander zu euch. Es ist ein starkes Wort für annehmen, wirklich zu sich nehmen. Darum nehmt einander zu euch, so wie auch Christus uns zu sich nahm, zu Gottes Verherrlichung. Und jetzt lesen wir ab Vers 1. Aber wir, die Kräftigen, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus gefiel nicht sich selbst, sondern, so wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich. Denn so vieles, das zuvor geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und den Trost der Schriften Hoffnung hätten. Aber der Gott der Ausdauer und des Trostes gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr in einmütiger Weise mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn, den Gott und Vater Jesu Christi, verherrlicht. Darum nehmt einander zu euch, so wie auch Christus uns zu sich nahm, zu Gottes Verherrlichung. Vers 7, so scheint mir, weist hin auf die Antworten von drei Fragen. Wie sollten wir einander annehmen? Wir haben in Vers 7 nämlich diesen Aufruf, nehmt einander an. Und Vers 7 weist auf Antworten von drei Fragen. Warum wir einander annehmen sollten, wie wir es tun sollten, zu welchem Ziel das Annehmen führen sollte oder kann oder wird. Zuerst die Frage, wie sollten wir einander annehmen? Und dann die Frage, warum? Wie sollten wir miteinander umgehen, einander annehmen, was immer das heißt. Darum nehmt einander zu euch, so wie auch Christus uns zu sich nahm. Dieser Vers besagt, wir sollten einander zu uns nehmen. Das ist stärker als einfach annehmen. Schon der Welt hören wir heute sehr viel davon, dass wir tolerant sein sollten. Einfach einmal duldsam sein, Geduld haben miteinander, mit verschiedenen Hautfarben, mit verschiedener Kultur, mit verschiedener Art des Verhaltens, der Kleidung, mit verschiedenen Temperamenten. Wir sollen also tolerant sein. Und darin übt man sich auch. Und wir haben schon viel gelernt. Es entsteht bei uns nicht immer gerade dann ein Kampf schon oder eine Kollision, wenn etwas anders ist. Wir wohnten einmal in Muggensturm. Muggensturm, das liegt in der Nähe von Rastatt, ja. Ja, da kommen Sie her, aus der Gegend. Und in jener Zeit haben wir gehört, wie man früher in den Dörfern miteinander umging. Es war ja nicht so viel Verkehr und ein Dorf war gleichsam eine Insel. Und es konnte vorkommen, wenn jemand, der zu einem Dorf gehörte, sich aber aufmachte, ins Ausland zu gehen, sich ins nächste Dorf zu wagen, vielleicht weil er dort ein Fräulein kennengelernt hatte und sie besuchen wollte, dass er dann unter Umständen in diesem fremden Dorf mit allerlei beworfen werden konnte, als Feind. Ja? Er war einfach ein Fremder. Zwischen den Dörfern Spannung. Dann können wir auch verstehen, warum zwischen den Ländern Spannungen war. Das war einfach so, dass das Fremde, die fremde Religion, die fremde Art, die fremde Geografie, Das war also zunächst einmal zu befürchten und deshalb musste man dagegen sich stemmen. Wir haben gelernt, tolerant zu sein. Aber Jesus Christus will mehr als das. Jesus Christus will nicht nur, dass der andere nicht bekämpft wird, nicht isoliert wird. Er soll nicht einfach da stehen bleiben. Nein, ich darf auf ihn zugehen. Die Bibel spricht von einer innigen Liebe. Und wo dieses Wort innig steht in ihrer Übersetzung, da kann es sein, dass das griechische Wort für ausstrecken steht. Damit wird die Innigkeit zum Ausdruck gebracht. Das heißt, man streckt sich aus zu jemandem. Man toleriert das nicht nur, man lebt nicht nur einfach still nebeneinander weiter, sondern man streckt sich aus nach jemandem. Und dann, was kommt dann? Dann gibt es verschiedene Wörter in der Heiligen Schrift für annehmen. Es gibt das Wort für das Aufnehmen eines Gastes. Man lässt ihn nicht einfach an der Tür stehen, sondern nimmt ihn ins Haus. Und nicht nur lässt man ihn da im Foyer stehen, sondern man nimmt ihn einfach ganz ins Haus. Und ich finde das eine schöne Sitte von einigen Familien, wenn man da zu Besuch ist zum ersten Mal, dann gibt es eine Besichtigung. Ja. Wollen Sie das Haus besichtigen? Die Wohnung? Ja. Und dann wird in den verschiedenen Räumen. Das heißt, das ist ein Zeichen, dass man hier zu Hause sein darf. Man wird eingeweiht, man darf Einblick nehmen in die näheren Wohnverhältnisse dieser Familie. Man nimmt den Gast auf. Und so soll zum Beispiel in Jakobus 1 das Wort Gottes aufgenommen werden. Es soll kein Gast an der Tür oder im ersten Zimmer oder nur im Wohnzimmer bleiben, sondern das Wort Gottes soll ins Herz, in jede Ecke hinein aufgenommen werden. Kein Teil unseres Lebens sollte dem Wort Gottes fremd sein und umgekehrt. Und so sollen wir einander aufnehmen, zu uns nehmen, in unser Leben hinein, bereit sein wenigstens dafür. Die Gastfreundschaft, zu der aufgerufen wird, ist heute stark abhanden gekommen. Heute braucht man nicht Reisenden notwendigerweise eine Unterkunft zu geben. Es gibt Hotels und Gasthäuser. Aber in der biblischen Zeit gab es die nicht so frequent. Und man sagt, deshalb musste man bereit sein, gastfreundlich zu sein. Nun, es gibt noch verschiedene Formen von Gastfreundschaft. Nicht nur bereit zu sein, ein Nachtlogis zu geben, sondern jemanden hineinzunehmen in die Familie oder ins eigene Leben zu sich zu nehmen. Also vollkommen zu bejahen als Person. Als den, für den jemand Jesus starb. Und da sind wir schon beim Zweiten. Paulus sagt in Vers 7, nehmt einander zu euch, so wie auch Christus uns zu sich nahm. Wie begann das? Indem er zu uns kam. Er hat die große Strecke zwischen Gott und uns zurückgelegt. Nicht nur geografisch. Gott war immer immanent, das heißt in dieser Welt. Auch wenn er außerhalb dieser Welt wohnt oder wohnen kann, weil er so groß ist. Die Welt ist ja sehr klein für ihn. Die ganzen Nationen sind für ihn wie ein Tropfen im Eimer, heißt es bei Jesaja. Also Gott ist unendlich groß. Aber er legte die große Strecke zurück, die geistlich zwischen uns war. Wir waren von Gott getrennt, wie Tod und Leben. Und er kam zu uns, in unser Leben hinein, zog die Kleider der Menschen in dem Lande an, trug ihre Sandalen, ging durch ihren Staub, lernte ihre Situation kennen, hatte unmittelbare Berührung mit Aussätzigen, lernte Krankheiten kennen. Er lebte das Leben des Volkes hier auf Erden. Er lebte das Leben der Ärmsten. Seine Eltern hatten bei seiner Geburt nicht genügend Geld, nicht genügend Hab und Gut, um ein anständiges Opfer zu bringen. Es war aber nach dem alttestamentlichen Gesetz einem Armen gestattet, zwei Turteltauben zu bringen. Die waren sehr günstig zu kriegen. Die hat man dann mitgebracht. Lesen Sie Lukas 2. Dort durfte es stehen. Zwei Turteltauben. Ganz billige Vögel, die durfte man opfern. Josef und Maria waren bitter arm. Jesus hat diese Armut in dieser Familie kennengelernt, als erster Sohn in der Familie. Er kam zu Menschen, er kam zu uns, hat unser Leid, unsere Not kennengelernt. Und dann hat er uns mitgenommen. Hat uns mitgenommen an sein Kreuz und unsere Schuld getragen. Und dann ruft er uns und will uns mitnehmen in seine Heimat. Er nahm uns zu sich mit seiner ganzen Art. So sollen wir bereit sein, einander anzunehmen. Bereit sein, unsere Bequemlichkeit zu verlassen und in das Leben anderer hineinzusteigen. Bereit zu sein, uns in ihre Lage hineinzuversetzen. Oder wie es bei Ezechiel lautet, ich saß, wo sie saßen. Dass wir einfach ihr Leben ein Stück wenigstens teilen und dann bereit sind, auch ihre Schuld mitzuteilen, uns damit zu identifizieren und nicht damit uns davon zu distanzieren und zu sagen, ja, er ist schuldig, er ist schlecht, er ist ungerecht, er ist komisch, er ist merkwürdig, er ist anders, was immer das Wort sein mag. Aber so bin ich. So bin ich. Und Jesus starb nicht nur für mich, Jesus starb für diesen Menschen. So sind wir eins, es ist kein Unterschied. Kein Unterschied in der Schuld. Jesus starb für beide gleich. Wir identifizieren uns. Und dann nehmen wir ihn mit, beten für ihn. Legen ein Wort ein, wo Gott Türen öffnet. Und versuchen ihn mitzunehmen, geistlich mitzunehmen. Wie Hirten die Schafe mitnehmen. Das ist das Bild, das Gott gebraucht in der Heiligen Schrift. Aber wir haben die Ergänzung zu Vers 7. Wie gesagt, Vers 7 ist eine Zusammenfassung. Und jetzt gehen wir zurück in die Verse 1 bis 5 zunächst und fragen uns, wie heißt es da? Was steht dort geschrieben über die Art und Weise, wie wir einander annehmen sollten. Aber wir, die Kräftigen, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Tragen. Und tragen heißt ertragen. Und zwar bejahend. Vielleicht nicht gerade unbezeichnend, dass am Anfang Psalm 100 gelesen wurde. Dieser Vers ist mir eine Hilfe gewesen. Da heißt es, dient dem Herrn mit Freuden. Es ist manchmal schwer, den Weg zu gehen, den der Herr von uns erwartet. Es ist schwer, gehorsam zu sein. Und manchmal tut man es, aber mit etwas saurem Gesicht, nicht wahr? Oder wenigstens, wir lächeln nicht. Ernst im Gesicht. Aber wir tun es, ja. Wir zwingen uns, ja. Der Herr ist mein Herr und ich will, ich liebe ihn, ich will gehorsam sein und dann tun wir es, ja. Aber es darf noch einen Schritt weitergehen. Da haben meine Frau und ich gelernt von einer Frau in Basel, die meine Frau längere Jahre betreut hat. Die ist wirklich dazu gekommen, in der furchtbar schwierigen Ehe mit dem Herrn mit Freuden ihrem Mann zu stehen. Sie dient dem Herrn wirklich mit Freude. Das war eine Lektion. Wir dürfen lernen zu tragen. Wenn wir denken, wir sind die Kräftigen, die Starken, gut, dann sind wir dran. Und was ist jetzt Stärke? Wer ist der Kräftige? Der darauf loshauen kann? Der sich zeigen kann? Der sich behaupten kann? Nein, der still sein kann, der nicht reagieren muss, der hinnehmen kann, der tragen kann, nicht nur die Schwachheiten der Schwachen, sondern die Schwachen selbst. Und was heißt es, Schwachheiten zu tragen? Da sagt Paulus etwas Sonderbares. Und nicht uns selbst zu gefallen, denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung, denn auch Christus gefiel nicht sich selbst. Jetzt lernen wir, was es heißt, sich selbst nicht zu gefallen. Jetzt lernen wir, was es heißt, zu tragen. Die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich. Wenn der Schwache aggressiv und stark wird und mich schmäht und haut, dann trage ich seine Schwachheit. Ich bin stark, ich muss nicht zündigen. Ich muss nicht aufbrausen. Der Herr ist meine Stärke und ich darf dann ruhig bleiben und liebevoll bleiben. Das ist Kraft. Das heißt zu tragen. Wie sollten wir einander annehmen, so dass wir lernen zu tragen, uns selbst nicht gefallen, dem Nächsten gefallen und so tragen, wie Christus trug, die ganze Schmach, die ganzen Schläge trug. Und in Vers 4 und 5, dieses mit Ausdauer. Einige Minuten halten wir es schon mal aus, nicht wahr? Ja. Aber dann ist auch genug, ja? Dann wird auf den Tisch gehauen. Aber jetzt ist es aus. Und dann heißt es im Gespräch manchmal über jemanden, jemand teilt mit sein Los, Verletzung und so weiter. Ja, und dann konnte ich nicht mehr. Das war dann schon genug. So. Ich habe Mitleid. Ich habe Verständnis für alles, für alle Schwäche. Ich kenne das. Ich weiß, es ist schwierig. Aber dennoch, wie steht es geschrieben? Gibt es das, wenn man mit Jesus gekreuzigt ist, mit ihm auferstanden ist zu neuem Leben? Wenn er der Allmächtige ist, gibt es das denn, dass man nicht mehr kann? Wir selbst können nie, schon von Anfang an nicht, nicht einmal eine Sekunde. Aber seine Kraft ist unsere Kraft. Nicht nur wie Christus in Imitationsform, sondern wie Christus mit seiner Kraft, mit Christus selbst. Er ersetzt Herbert Janssen. Das darf gelernt und erlebt werden. Das wird geschenkt. Und um dieses Geschenk dürfen wir beten. Mit Ausdauer in die Länge ziehen. Aber der Gott der Ausdauer und des Trostes, zunächst einmal bedarf es dieses zuerst, ja? Zuerst Trost und dann Ausdauer. Aber dann auch Ausdauer und hinterher wieder Trost. Gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Einander anzunehmen heißt, gleiche Gesinnung zu haben. Ja, und wenn er nicht gleichgesinnt ist, was heißt hier gleichgesinnt? Nun, es heißt hier gleichgesinnt Christus Jesus gemäß. Kürzlich hatte ich eine Serie von Versammlungen. Und in dieser Zeit sprach ein Bruder mich an und erinnerte mich an etwas, das ich einmal in einer Predigt gesagt hatte. Das wäre immer noch auf Kassette. Und das wäre für ihn wie ein Stein des Anstoßens. Diesen Ausdruck hatte ich nicht gebraucht, aber diesen Eindruck hatte ich von ihm. Ich hätte gesagt, man solle nicht nur gleicher Gesinnung sein, also ähnliche Haltung haben, sondern wir sollten gleiche Auffassungen haben. Das könnt ihr nicht verstehen. Ich kann doch nicht einfach die Auffassung eines anderen übernehmen, wenn ich nicht seiner Meinung bin. Der Bruder hatte noch nicht verstanden, was es um diese Ermahnung ist. Paulus gibt uns hier die Antwort. Er sagt, gleichgesinnt zu sein untereinander. Ja, jeder soll so denken wie der andere. Soll ich dann jedes Mal, wenn ein Bruder da ist, seiner Meinung mich sein und mich an ihn anpassen? Und der Nächste ist dann nicht so gesinnt wie er. Er hat eine andere Meinung. Jetzt soll ich mich ihm wieder anpassen. Ja? Und so husche ich von einer Meinung zur anderen. Ja? Oder wie Wilhelm Busch es einmal sagte von der liberalen Theologie, dort wo die Kuh Mu schreit, da schreit dann der Theologe auch Mu. Ja? Und schreit eine andere Kuh Mu, dann geht man dorthin. Ja? So wie der Wind bläst in der Theologie, da passt man sich einfach an. So hat er die Theologie verspottet. Zu Recht. Ja. Heißt es das, gleichgesinnt zu sein? Nein, es gibt einen Pol in der Mitte. Einen Orientierungspunkt. Einen Treffpunkt wie im Bahnhof. Gleichgesinnt Christus Jesus gemäß. Wir fragen jetzt nicht nach der Meinung des anderen. Und wir müssen auch lernen, nicht nach der eigenen Meinung zu fragen. Sondern wir fragen, was meint Jesus? Was hat er gesagt? Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit kennt ja bekanntlich keine Kompromisse. Entweder sie ist wahr oder sie ist nicht wahr. Ja? Und wenn sie wahr ist, verpflichtet sie zur Annahme. Und Christus Jesus sagt und ist die Wahrheit. Und dann passe ich mich ihm an. Und wenn der andere dann nicht so gesonnen ist, dann bleibe ich bei dieser Meinung, die ich bei Jesus gelernt habe und bete, dass er auch zu der Meinung von Jesus Christus kommt. Und wenn wir beide miteinander sprechen, dann nicht so von Angesicht zu Angesicht, sondern Schulter zu Schulter. Schulter an Schulter. Und wir beide schauen auf Jesus und fragen, Herr Jesus, wie sollen wir beide denken? Wir sind uns nicht einig, aber wie denkst du? Und zusammen arbeiten wir an der Meinung von Jesus. Gleichgesinnt zu sein, Christus Jesus gemäß. Wir haben also in diesen Versen reichlich Antworten auf die Frage, wie sollten wir einander annehmen? Kommen wir zur nächsten Frage. Warum sollten wir einander annehmen? Wieder kommen wir zuerst zu Vers 7. Da heißt es, darum. Wenn ich die Gelegenheit habe, einen Text mit einem Kreis zu besprechen, nicht immer hat man die Gelegenheiten. Es wird einfach erwartet, dass man selbst alles bestreitet und dann hat man einen Vortrag zu halten, eine Predigt, wie immer das auch heißt. Aber manchmal nehme ich die Gelegenheit sehr gerne an, ins Kolloquium, ins Gespräch zu kommen. Wie in diesem Kreis mit angehenden Studenten, wir lasen diesen Text, Römer 15, Vers 7, und ich fragte, warum sollen wir einander annehmen? Und ich erwartete, dass man das Wort darum gelesen hätte. Ja? Und dass man dann zu den Versen vorhin, die voranstehen, gehen würde, um dann die Antwort zu finden. Aber die saßen da und wussten nicht, was sie sagen sollten. Das ist dann bedrückend, wenn man so etwas erlebt. Aber ich habe auch Verständnis dafür, denn unsere Zeit ist ja nicht gerade dazu angetan, uns das Denken beizubringen. Wir müssen heute nicht mehr Überzeugungen haben. Das ist nicht die Mentalität unserer Zeit. Die Zeit der Überzeugungen, der festen Überzeugungen, wo man diskutiert hat, die ist vorbei. Wir Christen sollten anders sein. Wir Christen sollten denken und wissen, warum wir etwas glauben. Wenn hier darum steht, dann darf ich schon einmal beim ersten Wort stehen bleiben. Darum heißt, es wird eine Antwort gegeben auf die Frage, warum, nicht wahr? Jetzt muss ich noch einmal zurücktreten, einige Schritte zurück tun und fragen, was hat denn der Apostel an Antworten gegeben, auf die er jetzt hier noch weiter eingeht. Also tun wir das. Gehen wir noch einmal zurück. In den Versen 1 und 2 haben wir Antwort auf die Frage, warum wir einander annehmen sollten. Aber wir, die Kraftlosen, Entschuldigung, die Kräftigen, die Starken, das griechische Wort heißt die Könnenden, die, die es können, die Macht haben, die etwas tun können. Aber wir, die Kräftigen, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen, denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten. Wir sollen das tun, was gut ist. Das nimmt Paulus für selbstverständlich. Warum tragen? Die Antwort liegt in Vers 2. Der Aufruf in Vers 1, wir sollten tragen. Vers 2 gibt uns die Antwort, denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten. Normalerweise könnten wir annehmen, dies ist eine zweite Forderung. Wir sollten tragen und wir sollten dem Nächsten gefallen zum Guten hin. Aber mir scheint fast, dass Paulus hier Bezug nimmt, appelliert an eine allgemeine Maxime. Er darf wohl bei Christen in Rom annehmen, dass sie annehmen, es würde richtig sein, Gutes zu tun. Würden Sie einverstanden sein, dass die meisten Menschen denken, es wäre gut, Gutes zu tun? Das ist allgemein. Paulus scheint daran appellieren zu wollen. Schaut einmal, jeder von uns meint, das Gute wäre gut. Ja? Das müsste man tun. Also es ist gut, dem Nächsten zu gefallen. Und deshalb tragt ihn. Das ist jetzt das Gute. Wenn man ihm gefallen will, dann sollte man bereit sein, dort, wo er schwach ist, denn jeder von uns ist mal stark und mal schwach, also die Rollen können hier leicht getauscht werden, sehr schnell. Jeder von uns hat hier Gelegenheit, als Kräftiger die Schwachheiten der anderen zu tragen. Und dann darf man ihm gefallen zum Guten hin. Sollte man noch in Unklarheit darüber sein, was gut ist, dann fügt er mittels Kommas hinzu, zur Erbauung. Aber darüber ist man sich nicht immer im Klaren. Offenbar ist das noch nicht eine genügende Erklärung. Dann müssen wir allerdings andere Schriftstellen aufschlagen. Und wir lernen dann, was Erbauung ist. Das kommt ja aus der Baubranche. Ein Haus wird gebaut. Stein auf Stein, Balken auf Balken, wie immer gebaut wird. Stück für Stück wird gebaut, hinzugetan. Und da ist die Frage, wohin wird gebaut? Bei einem irdischen Bau weiß man, hier wird ein Haus oder eine Straße oder was immer gebaut. Wie wird geistlich gebaut? Was heißt Erbauung? Was ist eine Erbauungsstunde? Ich glaube, diesen Ausdruck gebraucht man kaum mehr, nein? So hieß es früher bei den Pietisten. Die Bibelstunde oder die Gemeinschaftsstunde war die Erbauungsstunde. Man erbaute einander. Man sprach davon, dass etwas erbaulich sei und etwas nicht erbaulich sei. Was heißt das, wenn etwas erbaut? Was ist das Ziel? Die Schrift gibt uns die Antwort. Das Ziel ist die Christusähnlichkeit. Und wenn ich einen anderen baue, etwas hineintrage in sein Leben, sodass ein Bau bei ihm vollständiger wird, auf den Weg zur Vollständigkeit kommen kann, dann ist das Ziel die Christusähnlichkeit. Ich habe ihm ein Stück weitergeholfen, Christusähnlicher zu werden. Das ist das Gute. Parallelstelle, Kapitel 8, 28 und 29, eigentlich bis 30. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten und dieses Gute ist im Kontext, im Zusammenhang, die Christusähnlichkeit. Wir sollen das tun, was gut ist. Es ist eine allgemein anerkannte Maxime. Vers 3, einen zweiten Grund, weshalb wir einander annehmen sollten. Denn auch Christus gefiel nicht sich selbst, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, Die dich schmähten, fielen auf mich. Warum sollten wir einander annehmen? Weil Christus es tat. Und wir sollten wie Christus sein und tun, was Christus tat. Wir können nicht alles tun, was Christus tat. Er war immerhin Gott. Ja. Aber wir sollten dort ihm ähnlich werden, wo Gott es von uns erwartet. Deshalb sollten wir einander annehmen, weil Christus uns angenommen hat. Das ist der Grund. 3 und 4, eine dritte Antwort, weil es so geschrieben steht. Denn Vers 3 und Vers, da heißt es, denn so steht es geschrieben, die Schmähungen derer und so weiter. Und Vers 4, denn, wieder Begründung, warum habe ich zitiert? Warum sollten wir Christus ähnlicher werden? Wir gehen das noch einmal zurück. Weil Christus es tat. Warum, wie Christus es tat? Weil es geschrieben steht. Und warum zitiere ich, wie es geschrieben steht, um da zu belegen, dass man so tun sollte wie Christus? Warum zitieren aus dem Alten Testament, um neutestamentliche Wahrheiten zu belegen? Denn das, was zuvor geschrieben wurde im Alten Testament, das wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben. Zuerst sind wir da, dann das Alte Testament. Könnt ihr es nachvollziehen? Wieso? Epheser 1, Vers 4, ja? Vor Grundlegung der Welt sind wir schon anvisiert worden. Gott hat uns schon dort gesehen und hat schon alles so geplant, dass es zu diesem Ziel hinführt. Das Alte Testament wurde wegen des Neuen Testamentes geschrieben. Das Neue Testament gibt uns das Ziel an. Und dann fängt Gott an und plant und arbeitet dem entgegen. So steht das Neue Testament als das Eigentliche zuerst da im Denken Gottes. Und lässt die Geschichte so verlaufen, dass wir von ihr lernen können. Und lässt die Schrift so schreiben, dass sie zum Neuen Testament quasi wird. Wir dürfen also wirklich aus dem Alten Testament Steine holen, geistliche Steine, um unser eigenes Haus und das Haus anderer zu bauen. Dort lernen wir, wie Christus gelitten hat. Das lernen wir nicht alles im Neuen Testament. Es gibt kein Jesaja 53 im Neuen Testament. Keine so klare Beschreibung von den Leiden Jesu. Um diese Leiden zu beschreiben, die ganz knapp, ganz kurz erzählt werden, dort kreuzigten ihn. Wie Luther übersetzt, allda kreuzigten sie ihn. Fertig. Was das heißt, das steht im Psalm 22 und in Jesaja 53 geschrieben. Dort steht es viel klarer. Deshalb müssen wir das Alte Testament lesen und erfahren, warum wir einander annehmen sollten, wie Christus, da lernen wir es. Noch einen Grund gibt uns Paulus, warum wir einander annehmen sollten. Weil es möglich ist. Gott will es, das ist vorausgesetzt, das sagt Vers 1, das sagt Vers 7. Und warum darf er es fordern? Weil es möglich ist. Er macht es möglich. Er sagt nicht, es ist möglich, weil wir es tun können, sondern er legt uns oft Lasten auf, die wir nicht tragen können. Gott legt uns Lasten auf, aber er hilft uns auch, diese Lasten zu tragen. Das heißt in Vers 4, Mitte oder gegen Ende, damit wir durch die Ausdauer und den Trost der Schriften Hoffnung hätten. Es ist hoffnungslos von uns aus, schwache Geschwister zu tragen. Hoffnungslos. Wir können es nicht. Ich kann nicht vergeben. Ich habe das bei mir festgestellt. Ich kann nicht. Ich stelle mit Erstaunen fest, ich vermag nicht zu lieben. Ich stelle fest, ich dachte, ich hätte viel Geduld mitgebracht von zu Hause. Nein, ich habe sie nicht. Wenn mal der Druck kommt, habe ich nichts. Nichts. Gott braucht nur den Druck ein bisschen stärker werden zu lassen. Übrigens, in 1. Petrus 5 heißt es nicht, akkusativ, demütigt euch unter die Hand Gottes, sondern dativ, Deutsch lernen, Deutsch lesen, unter der, mancher ein Übersetzer hat das offenbar nicht mitbekommen vom Griechischen, ja, demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. Die Hand Gottes ist auf mir zum Guten, immer zum Guten. So heißt es bei Esra, ja. Die Hand Gottes war über uns zum Guten. Und die Hand Gottes hat auf mich gelegt. Er hat seine Hände mir aufgelegt, ja. Und die hält er da. Aber manchmal drückt er so ein bisschen, ja. Und er weiß genau, wie stark der Druck sein sollte. Er weiß, wann ich über mein Image hinausgehe, ja. Mein Selbstimage fängt mit einmal an zu wachsen, ja. Und dann muss ich wieder nach Hause, wie ein Professor von uns sagt. Demut heißt, man kommt wieder nach Hause. Dann drückt Gott. Und eigentlich sind wir von zu Hause aus eine Null. Und ab und zu kommt Gott der Null etwas näher. Ja? Und dann merken wir an dieser Stelle, an der Stelle, ich habe ja nichts, was ich dem Herrn bringen kann. Aber du sagst doch dieses. Ja, ich sagte es. 2. Korinther 1. Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen. Deshalb kam dieser Druck. Wir wurden belastet, beschwert, heißt es, über die Maßen, über das Maß von Kraft, das ich hatte. Warum? Damit wir lernen, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern auf Gott. Und so haben wir es hier. Damit wir Hoffnung hätten, neue Hoffnung, nachdem wir die Hoffnung verloren haben. Gott führt in die Tiefe, in die Hoffnungslosigkeit, um in die Hoffnung zu führen. Gottes Weg bergauf geht immer bergab. Zunächst. Aber geht bergauf. Es gibt den Morgen. Es gibt Hoffnung. Und es gibt Kommunität unter Gläubigen. Gemeinschaft. Zusammenhalten. Es gibt Verbundenheit. Es gibt Leibleben. Es gibt Leben Jesu unter Gläubigen. Es gibt eine Insel in dieser Welt, wo Menschen zusammenhalten, weil Jesus sie hält. Es ist möglich. Und deshalb können wir es. Deshalb sollten wir es. Vers 6. Damit ihr in einmütiger Weise, Vers 5, das war Vers 4, Vers 5, aber der Gott der Ausdauer und des Trostes, er gebe euch. Ja? Er kann es geben, er schenkt es, gleichgesinnt zu sein untereinander. Und jetzt noch die letzte Frage. Zu welchem Ziel soll das Annehmen voneinander führen? Zuerst Vers 7. Zu Gottes Verherrlichung, damit er verherrlicht wird. Was heißt das? Ich weiß nicht, wie Ihr Text übersetzt ist. Haben Sie ein Komma nach annehmen, so wie Christus uns annahm, steht ein Komma? Das ist die Frage beim Übersetzer. Soll er dort ein Komma setzen oder nicht? Steht nicht ein Komma, dann heißt es so, darum nehmt einander an oder zu euch, so wie Christus euch zu Gottes Ehre oder Verherrlichung annahm. Warum nahm Christus uns an? Damit Gott verherrlicht werde. Das war sein Beweggrund. Ja. Er nahm uns zu Gottes Verherrlichung an. Und da beginnt es natürlich am Kreuz. Er nimmt sich unser an, nimmt unsere Schuld auf das Kreuz. Damit das Ziel Gottes mit der Sendung Jesu erfüllt wird und er verherrlicht wird. Aber dann führt es in unser, dann geht es in unser Leben hinein. Und dann soll sein Beweggrund unser Beweggrund werden. Und dann schreiben wir den Vers zum zweiten Mal mit einem Komma. Darum nehmt einander an, so wie auch Christus euch annahm, Komma. Jetzt wird der erste Teil des Satzes fortgesetzt. Zu Gottes Verherrlichung. Oder wir schreiben um. Darum nehmt einander an zu Gottes Verherrlichung, wie Jesus Christus euch annahm. Verstehen Sie das? Jetzt wird das unser Motiv, unser Beweggrund. Und das hat er ja schon zuvor gesagt. Dass darum kann man zunächst sich auf Vers 6 beziehen. Damit ihr in einmütiger Weise mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn lobt, preist, verherrlicht. Und wer ist dieser Vater? Sie haben schon gemerkt, ich lese es hier anders. Denn im Grundtext steht Herr in der betonten Stellung. Das ist nicht irgendein Herr, von dem Gott hier Vater ist. Dieser Herr heißt Jesus Christus. Da liegt wiederum ein Geheimnis. Das ist wieder ein Schlüssel, den ich nicht besprochen habe. Aber darüber kann man nachdenken, das wäre dann eine Hausaufgabe. Es geht also in Vers 6 ebenfalls um Verherrlichung Gottes. Kein Wunder, dass Vers 7 dann dieses zusammenfasst, mit hineinnimmt. Denn das ist das Ziel. Vers 7 ist die Zusammenfassung des Textes 1 bis 6 und Vers 6 brachte uns schon zum Ziel des Textes, Gottes Verherrlichung. Aber Vers 8 führt es weiter, interessanterweise. Zu Gottes Verherrlichung, Paulus zeigt jetzt, wie das aussieht. Darf ich noch diese Verse lesen? Ich sage aber, Jesus Christus ist ein Diener geworden, ein Diener der Beschneidung, das heißt des Volkes Israels, für die Wahrheit Gottes, aus zwei Gründen. Weshalb kam Jesus in Israel? Erstens, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, das heißt die Verheißungen an die Väter, um diese zu bestätigen. Das ist das Ziel bei Israel. Warum kam Jesus in Israel? Zweiter Grund. Vers 9. Die aber, die von den Völkern sind, damit sie Gott für Barmherzigkeit verherrlichen oder auch verherrlichen. Da ist er wieder beim Thema von 6 und 7. Es geht hier um gegenseitige Annahme und Paulus zeigt hier, dass es hier um ein Annehmen verschiedener Kulturgruppen geht. Juden und Heidenchristen haben offenbar auf verschiedenen Ebenen einige Schwierigkeiten miteinander. Diese werden im Römerbrief besprochen. Das sind eine Anzahl von Schwierigkeiten. Und hier kommt er zum Punkt und sagt, sie können miteinander auskommen, egal was der Grund ist. Denn das war schon im Alten Testament der Plan Gottes. Jesus sollte nicht bei Israel bleiben, das sollte überspülen in die ganze Menschheit hinein, in alle Völker hinein. Um die Verheißung, Vers 9, die aber, die von den Völkern sind, damit sie Gott für Barmherzigkeit verherrlichen. Wie? So wie geschrieben steht. Und wie steht es geschrieben? Deswegen werde ich dir bekennen unter denen, die von den Völkern sind, und deinem Namen werde ich Lob singen. Unter den Heiden. Und wiederum sagt er, freut euch, die ihr von den Völkern seid, mit seinem Volk. Miteinander. Die Juden sollen dankbar werden, dass Jesus den Messias geschickt hat. Und die Heiden sollen dankbar sein, dass Gott auch ihnen barmherzig gewesen ist, die keine Verheißungen als solche hatten. Aber Gott ist barmherzig. Er nimmt sie auch an. Und zusammen sollen sie in einem neuen Volk, in einer neuen Herde, in einem neuen Leib, Gott loben, miteinander, mit einem Munde, Vers 6, Gott Lob singen, Gott verherrlichen. Und wiederum, preist den Herrn, alle, die ihr von den Völkern seid, und preist ihn alle Volksgruppen. Alle Stämme in Israel und alle von den anderen Völkern zusammen. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Und wir danken dir, dass du uns mitnimmst in deine großen Anliegen. Dein Heilsplan ist ein wunderbar großer. Und wir staunen, wenn du uns hineinführst in die verschiedenen Straßen dieses Planes. Du hast vor, deine große Absicht des Liebens zu verwirklichen. Du liebst uns und du willst Erwiderung und du schaffst diese Erwiderung. Du schaffst in uns das, was vor dir wohlgefällig ist. O Herr, wir preisen dich und wir wollen dieses Geschenk annehmen. Amen.